Wir haben vor Ostern jetzt in den nächsten Wochen eine kleine Predigtreihe, und zwar die sogenannten vier Gottesknechtlieder. Das sind vier besondere Stücke und die wollen wir in den nächsten Sonntagen betrachten. Heute fangen wir bei dem ersten Gottesknechtlied an, und diese vier Gottesknechtlieder stammen aus dem Buch Jesaja. Und das ist ein ziemlich langer Prophet, ich weiß gar nicht, 66 Kapitel, kann das sein? Hat jemand Bibelkunde gemacht oder so? Ich glaube 66 Kapitel, mindestens, ey, wenn nicht mehr. Also ein riesenlanges Teil. Und wenn man das mal in einem Stück durchliest, dann wird man sehr schnell merken, dass das nicht ein durchgängiger Textfluss ist, sondern dass in diesem Buch sehr unterschiedliche Texte zusammengefasst worden sind. Und deswegen wird das Buch auch ganz grob in drei Teile unterteilt. Und in dem mittleren, dem zweiten Teil, dort gibt es vier Stücke, die halt besonders nochmal herausstechen, weil sie eine eigene Thematik haben und sich einem besonderen Thema widmen, nämlich dem Knecht Gottes. Dabei ist, wenn man das liest, nicht ganz eindeutig, wer als Knecht Gottes gemeint ist. Ist es ein Begriff für das Volk Israel, dass der Knecht Gottes ist? Oder für einen bestimmten Teil des Volkes Israels? Ist es vielleicht eine spezielle Person? Eine konkrete, spezielle Person, auf diese Texte sich beziehen? Vielleicht meint der Prophet sich selber damit? Das Problem ist, dass das Wort Knecht Gottes ein vielseitig verwendbares Wort ist. Es gibt es zum Beispiel auch als Namen, im Arabischen zum Beispiel, Abdallah oder Abdullah, das heißt der Knecht Gottes. Oder jemand anders heißt natürlich auch Knecht Gottes, nur auf Lateinisch. Servus Dei, ha, wer wird das wohl sein? Naja, eigentlich ist Servus Dei, stimmt nicht ganz, das heißt Servus Servorum Dei, der Knecht der Knechte Gottes, das ist der Papst. Im Christentum wird der Knecht Gottes zumeist assoziiert mit Jesus Christus und werden die Gottesknechtlieder als eine Prophetie auf das Kommen Jesu Christi gesehen. Inhaltlich schildern die Gottesknechtlieder eine ähnliche Thematik. Und das habe ich hier mal ein bisschen aufgeschrieben. In dem ersten Gottesknechtlied, da geht es um die Einsetzung des Knechtes durch Gott und die Aufgaben und Eigenschaften dieses Knechtes, und das ist aus der Sicht Gottes berichtet. Im zweiten Gottesknechtlied geht es um einen Selbstbericht des Knechtes, in dem aber auch drin steht, dass er auf der einen Seite scheitert und seine Aufgabe sehr schwierig ist, aber trotzdem Gott sozusagen noch seine Aufgabe erweitert. In dem dritten Knecht Gottesliedes geht es wieder um das Scheitern und um das Festhalten am Auftrag, auch angesichts des Leides. Und das vierte Gottesknechtlied, das ein Zeugnis über den Knecht ist, also aus einer dritten Person beschrieben wird, da wird sogar gesagt, dass dieser Knecht Gottes nicht nur einfach Leid erfährt, sondern verachtet wird und das stellvertretend für andere macht und aber letzten Endes von Gott verherrlicht wird. Okay, das ist die Übersicht der Knecht-Gottes-Lieder. Und heute ist also das erste dran, also das, wo es darum geht, dass der Knecht Gottes eingesetzt wird. Und das lese ich jetzt aus Jesaja 42, 1 bis 4. Da heißt es: Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Ganz kurze Erklärung, wieso steht da, und die Inseln warten auf seine Weisung? Also stellt euch die Welt vor, sie ist ein flacher Teller, in der Mitte das ganze Land und um das Land herum das Wasser, das dann irgendwo mit dem Himmel sich trifft und wo man nicht genau weiß, fällt man runter oder was passiert einem da. Das ist die Welt. Und am Rand dieser Welt, also da, wo schon das ganze Wasser ist, sind hineingesprenkelt noch die Inseln. Wenn also jemand zu dem Land redet, dann redet er zu dem Zentrum der Welt. Wenn jemand zu den Inseln redet und die Inseln auf die Weisungen von einem warten, dann hat man sozusagen bis zum Ende der Welt, bis wo immer es noch möglich ist, hin erreicht. Dann hört die ganze Welt auf ein. Okay, ich möchte euch einladen, dass ihr diesen Text einfach nochmal für euch selber durchlest und für einen Moment innehaltet und überlegt, was für ein Mensch ist das eigentlich, der in diesem Text beschrieben wird? Was für Charaktereigenschaften zeichnen diesen Menschen aus, der der Knecht Gottes genannt wird? Wie verhält er sich gegenüber anderen? Wie steht er zu sich selbst? Lest euch einfach den Text einen Moment durch und überlegt mal, wie ihr diesen Menschen beschreiben würdet. Mich würde sehr interessieren, wie ihr jetzt den Knecht Gottes beschreiben würdet, was für Adjektive ihr nehmen würdet, um ihn zu beschreiben. Aber leider kann ich nicht in eure Köpfe gucken. Und wenn ich jetzt frage, sagt mal so ein paar Punkte oder tauscht euch miteinander aus, dann weiß ich ja immer noch nicht, was ihr denkt. Und zum Glück gibt es aber die moderne Technik. Und das ist jetzt der Moment, wo ich euch bitten möchte, im Gottesdienst einmal das Handy herauszuholen. Und wenn du die nächste Folie bitte anmachen würdest. Okay, also man kann entweder über seinen Handybrowser oder aber per SMS, kann man dabei mitmachen. Ich möchte euch bitten, dass ihr ein Adjektiv zuschickt, von dem ihr denkt, das beschreibt den Knecht Gottes. Und um per SMS das zu schicken, müsst ihr einmal an Ralf Berger 735, also müsst ihr an die Telefonnummer mit dem Text Ralf Berger 735 eine SMS schicken. Und einen Augenblick warten und dann könnt ihr einen Begriff eingeben. Und ich möchte euch bitten, dass es ein einfaches Adjektiv ist, mit dem ihr das beschreiben würdet. Ich versuche das einfach mal. Und wenn alles klappt. Ja. Das war aber nicht das, was ich eingeben habe. Okay. Genau. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Ihr könnt auch noch gleich während der Predigt simsen. Für die Konfi ist sicherlich eine Erlösung. Jetzt mach mal bitte wieder den Text. Ich komme gleich noch darauf zurück. Das wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen. Okay, jetzt möchte ich mich also dem Text über den Gottesknecht zuwenden. Was ist eigentlich das Besondere an diesem Gottesknecht? Da kann man verschiedene Sachen sagen und sicherlich ist es auch so, dass in der christlichen Tradition das eine oder andere mal herausgeholt wird und als besonders wichtig gesehen hat. Ich möchte auf eine Eigenschaft eingehen, die ich persönlich einfach total toll finde, die aber sehr unauffällig ist, so unauffällig, dass man sie gar nicht so genau sieht. Und deswegen, weil sie so unauffällig ist, finde ich, ist sie eigentlich so cool und gefällt sie mir. Und ich finde, sie ist auch in der heutigen Welt, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und für diese Besonderheit gibt es ein absolut total geiles Wort, was ich in einem theologischen Kommentar gelesen habe. Und das ist also der erste Obergedanke meiner Predigt, das deutero-jesajanische Paradox. Das müsst ihr euch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist gar nicht so einfach, das auszusprechen. Das deutero-jesajanische Paradox. Cooles Wort, oder? Ich meine, das, finde ich, macht richtig was her. Da kann man richtig mit angeben, wenn man sagt, ja, weißt du, das deutero-jesajanische Paradox hat mich eigentlich die ganze Woche über beschäftigt, bis ich dann in der Predigt die Lösung gefunden habe. Okay, egal. Also, der Knecht Gottes soll die Welt verändern. Er soll das Recht Gottes in alle Teile der Welt bringen, bis sogar in die entlegensten Teile. Selbst die Inseln, die also kurz vor dem Tellerrand sind, selbst die werden von sich aus noch darauf warten und sagen, Knecht Gottes, was hast du uns zu sagen? Nun, dass irgendein sich selbst berufener Typ seine Vorstellungen von Recht Gottes in die Welt hineinbringt, das ist nichts Besonderes. Es gibt in unserer Geschichte Mengen von Völkern, von Herrschern, von Gottes Gnaden, die einem anderen Volk ihr eigenes Recht aufdrücken wollen und anderen Ländern sagen wollen, wie sie zu leben haben und sich selbst für kultiviert und die anderen für Barbaren hält. Und immer dann, wenn ein Volk ein anderes Volk erobert, dann gelten natürlich die Gesetze des siegreichen Volkes. So haben es in unserer menschlichen Geschichte viele Könige und Kaiser gemacht. und haben so geherrscht und haben auf diese Art und Weise Verständnis von Gerechtigkeit und Glaube verbreitet. Die Römer haben nicht fremde Länder erobert, sondern sie haben sie vor der Barbarei gerettet und ihnen Kultur gebracht. So kann man das Ganze sehen. Und den besiegten Völkern blieb oft nichts anderes übrig, als sich zu dem neuen Glauben der herrschenden Völker zu bekehren. Das ist eine Strategie, von der man leider sagen muss, dass auch so an vielen Stellen der christliche Glaube ausgebreitet wurde. Sowohl im Mittelalter und davor, als aber auch in unserer neueren Geschichte war das einfach so. Und das ist auch die Strategie, die der IS heute mitverfolgt, dass die Länder, die man erobert, Länder sind, die ihrem Gott gehören und die Menschen haben dann die Entscheidung, entweder für diesen Gott zu sein oder zu gehen oder ein schwieriges Leben zu haben. Und dagegen, gegen diese Verbindung von Recht und Herrschaft, von Glaube und Herrschaft, von einem machtgetriebenen Bekenntnis zu Gott und zu Recht, von dieser Strategie entfernt sich der Knecht Gottes vollkommen. Es heißt über ihn, er wird nicht schreien noch rufen. Seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der Knecht Gottes soll die Welt, die ganze Welt verändern, soll die Gerechtigkeit Gottes ausbreiten, aber er wird niemanden dafür bezwingen oder besiegen müssen. Er wird niemanden seinen Willen mit Gewalt aufdrücken. Er wird nicht lautstark irgendwelche markigen Parolen über Lautsprecher hinaus brüllen oder brüllen lassen. Und damit komme ich zu meinem ersten unteren Gedanken. Man muss kein Trampeltier sein, um diesem Gottesknecht zu folgen. Und das Wort Trampeltier kann man, glaube ich, in heutigen Zeiten sowohl mit A als auch mit U schreiben. Der Knecht Gottes ist das Gegenkonzept so vieler großspuriger Überzeuger, die uns mit viel Wucht, Macht und Tricks ihren Kram verkaufen wollen. So ist nicht der Gottesknecht, wenn ihr euch diesen Text anguckt. Er muss nicht übergriffig werden. Wer diesem Knecht nachfolgen will, muss kein Trampeltier sein. Das ist mein erster Gedanke. Untergedanke, ne? Der Obergedanke war, wie hieß das nochmal? Deutero-jesajanisches Paradox. Obergedanke. Erster Untergedanke, man muss kein Trampeltier sein. Manchmal wird in unserer Zeit gerade Wucht, Machtgebrauch, Lautstärke mit Entschiedenheit identifiziert. Aber das ist im Falle des Gottesknechtes nicht passend, denn es heißt, in Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Obwohl dieser Knecht Gottes nicht auf dicke Hose macht, nicht den massiv möglichsten Twitter-Angriff startet, trotzdem vollendet er den Auftrag seines Herrn. Er führt diesen Auftrag in Treue aus. Das heißt für mich, er gibt nicht auf. Er beschönigt nicht schlechte Ergebnisse mit alternativen Fakten und Wahrheiten. Er tut, was er tun soll. Und damit kommen wir zu meinem zweiten wichtigen Untergedanken. Man muss kein Trampeltier sein, aber man muss zäh sein. Vielleicht halten wir in unserer oberflächlichen Welt diesen Knecht Gottes für eine Lusche, weil er nicht groß rumtönt und angibt mit dem, was er alles schon geschafft hat und mit allem, was er so drauf hat und was er noch alles Großartiges vorhat. Ihr werdet es lieben. Nein. Das Entscheidende an diesem Knecht ist, er ist treu und zäh. Er wird nicht rasten. Er wird nicht ruhen, bis das sein Auftrag getan ist. Er wird alles geben, bis selbst die Inseln, ja die allerletzte Insel am hintersten Ende der Welt, kurz vor dem Tellerrand, auf seine Weisung wartet. Das ist das deutero-jesanische Paradox. Der Knecht bewirkt Größtes, und das in Treue und Bescheidenheit. Diese Kombination aus Größe und Demut, Freiheit und Überzeugungskraft, das ist in unserer menschlichen Geschichte selten. Darum kann man es wagen, ein Paradox zu nennen. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Obergedanken, der heißt: Warum Jesus? Warum interpretieren wir den Gottesknecht auf Jesus Christus hin? Es gibt diesen Witz, dass ein Religionslehrer fragt, die seine Kinder fragt, was ist das? Es hat am ganzen Körper Haare und hangelt sich von Baum zu Baum, und das erste Kind meldet sich und sagt Jesus. Weil natürlich im Religionsunterricht die Antwort immer Jesus ist. Was immer es ist Jesus. Ne? Wen liebst du? Jesus. Wer hat uns das Leben geschenkt? Jesus. Wer passt auf dich auf? Jesus. Und man könnte ja meinen, na gut, okay, jetzt lesen die Christen die Bibel und das Alte Testament, was ja eigentlich den Juden gehört, und klar, Logo, ne? Sofort interpretieren sie auch diesen Gottesknecht auf Jesus. Ich hatte euch zu Beginn gefragt, mit welchen Eigenschaften identifiziert ihr diesen Gottesknecht? Und es gibt unterschiedliche Argumente, warum man sagen kann, die Gottesknechtlieder auf Jesus zu beziehen, macht Sinn. Und in den unterschiedlichen Gottesknechtsliedern gibt es unterschiedliche Verbindungen zu Jesus hin. Und jetzt möchte ich nochmal bitten, dass du nochmal die Umfrage zeigst. Wenn ihr jetzt diese Begriffe hört, seht, lest, passt das nicht zu dem Auftreten Jesu? Zu dem, wie er mit Menschen umgegangen ist? Sind nicht ganz viele Worte, von denen wir sagen würden, das macht Jesus Christus aus, das macht Christsein aus? Ich möchte euch zum Abschluss meiner Predigt noch einen kleinen Text vorlesen. Wo ist dieser Text? Der meiner Meinung nach genau oder einer der Texte ist, wo man sehen kann, dass Jesus so handelt wie dieser Gottesknecht. Früh am Morgen kehrte Jesus zurück zum Tempel. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleiften die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, eine solche Frau zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, die Ältesten zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Jesus richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich nicht. Geh, aber tu von jetzt an kein Unrecht mehr.